Ausdruck und Leidenschaft. Zwei Motive, die, wenn man so will, den Tango und das Kochen verbinden. Kein Wunder also, dass in der Küchenrevue von Bohuslav Martinů auch ein Tango vorkommt. Hier interpretiert vom Mandelring-Quartett. Was genau da musikalisch gekocht wurde, ist natürlich schwer zu sagen. Gut möglich aber, dass Tomaten dabei waren. Schließlich gibt es kaum ein Rezept, zu dem Tomaten nicht irgendwie passen würden. Sei es gekocht, püriert, getrocknet, pulverisiert oder als Gelee. Die Tomate in der Küche, die kann ziemlich vielgestaltig sein. Und einer, der sich in all ihren Aggregatzuständen auskennt, ist Professor Thomas Wilges. Der Physiker mit Schwerpunkt Polymerforschung ist passionierter Koch und hat ein ausgeprägtes Faible für Texturen. Unter anderem leitet er die experimentelle Forschungsgruppe Lebensmittelphysik am Max-Planck-Institut in Mainz. Und er hat mehrere Bücher über die Molekular- und die Aromaküche geschrieben. Zuletzt das Buch Aroma Gemüse – Der Weg zum perfekten Geschmack. Und ich freue mich jetzt, mit ihm über das Potenzial der Tomate in der Küche zu sprechen. Guten Morgen, Herr Wilges.
Guten Morgen.
Herr Wilges, bevor wir zur Tomate kommen, erklären Sie mir doch erstmal, wie das zusammenhängt, Polymerforschung und Kochkunst.
Ja, tatsächlich besteht die Tomate natürlich auch aus Polymeren, also zum Beispiel in der Schale. Das sind also solche Zellmaterialien, das ist Zellulose, das ist Hemicellulose. Das sind also ganz lange Moleküle, insofern Polymere, Makromoleküle, die eben aus der Natur kommen und insofern hat natürlich Polymerforschung und eben Gemüse aufgrund der Struktur des Gemüses natürlich sehr viel miteinander zu tun. Und man kann diese Moleküle tatsächlich mit Methoden der Polymerforschung auch untersuchen.
Dann bin ich mal gespannt, was wir gleich so rausfinden. Das sind die weichen Stoffe so ein bisschen um das Polymer. Und das ist, also so übertrage ich als Laie das auf die Gemüse vielleicht ein bisschen einfacher. In welchem Zustand oder welcher Form mögen Sie die Tomate denn am liebsten?
Das kommt jetzt ganz drauf an. Also wenn sie natürlich frisch und reif ist, dann roh am liebsten. Das ist also unbestechlich. Also eine süße Tomate, das gehört eigentlich auf jeden Vorspeisenteller. Ich meine jetzt im Sommer, das ist natürlich wirklich das Größte. Ja. Natürlich Tomatensoßen, ich meine, das ist natürlich richtig, also gerade aus frischen Tomaten zubereitet, aber natürlich auch als Gel oder auch teilweise im Dessert. Also ich verwende sie auch gern im Dessert, wenn sie richtig reif sind, vor allem eben die kleinen, die Kirschtomaten. Neben Früchten machen die eine sehr gute Figur.
Mhm. Was passiert denn mit der Tomate beim Kochen? Lassen Sie doch mal den Physiker raus.
Ja, das ist also, man schneidet sie klein, dann gibt man natürlich etwas, zum Beispiel etwas Zwiebel dazu, ja. Knoblauch, ja, und so weiter, reichlich Olivenöl würde ich nehmen, also genau wegen dem mediterranen Charakter zu betonen. Dann kommen die Tomatenstücke dazu und dann wird sie lange, lange gekocht.
Ich dachte jetzt eher so an die Struktur. Also ich meine, Tomatensauce oder Bolognese wird ja besser, je länger man sie kocht. Kann man die nicht tot kochen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich das Problem, was wir eigentlich haben in Deutschland. Da werden die Tomatensoßen viel zu kurz gekocht. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass die Tomatensoße soll ja sämig werden und die soll natürlich eben auch Geschmack entwickeln. Und das sind zwei Paar Stiefel. Also sämig werden heißt ja zunächst mal, sie müssen eben das ganze Zellmaterial, das sie dort eben haben, müssen sie natürlich sozusagen transformieren über die Temperatur. Und da brauchen sie mindestens so um die 80 bis zwischen 80 und 90 Grad, um eben das Zellmaterial weich zu bekommen. Mhm. Das ist generell bei Gemüsen so. Insofern braucht die Tomate es auch. Und je länger die kocht, desto mehr zerfällt eigentlich dieses Zellmaterial. Und dann entwickelt sich natürlich auch nach und nach ein sehr starker Geschmack. Und dieser Geschmack heißt natürlich Umami, natürlich aus den Inhaltsstoffen der Tomate. Deswegen, genau deswegen koche ich sie eigentlich grundsätzlich mit Kernen und mit Schale, weil eben dort natürlich auch Proteine sitzen, die natürlich eben für die Freisetzung des Umami-Geschmacks, also dieses herzhaften, fleischigen Geschmacks, eigentlich Wert legen. Und deswegen lange Kochzeiten, weil dieser Geschmack, der braucht einfach Zeit, sich zu entwickeln, weil er einfach die Proteine, die wenigen Proteine, die in der Tomate sind, einfach auch abbauen muss zu Glutaminsäure und dann hat man diesen Umami-Geschmack und das ist eben in der italienischen Küche und auch in der spanischen Küche und auch in der südfranzösischen Küche werden Tomatensoße wirklich also 3 bis 4 Stunden gekocht.
Ja, man kriegt sie nicht tot gekocht. Das ist ja schon mal was man festhalten kann. Und tatsächlich, diese Erfahrung, das kriegt ja sowas Süßliches, was ein ganz eigenes Aroma. Umami ist auch so ein bisschen bitter. Das ist schon tatsächlich über die Dauer einfach.
Ne? Das ist einfach auch so, weil die Tomate ist natürlich prinzipiell, ist die natürlich auch extrem süß. Also sie hat, das spürt man ja auch, eine reife Tomaten sind extrem süß, aber viele dieser Zuckerstoffe, das ist jetzt nicht unbedingt Saccharose und Glucose und Fructose, die man sofort spürt bei der reifen Tomate, sondern das sind auch eben verborgene Zucker sozusagen, die verbunden sind in Glykoproteinen oder in anderen Aromastoffen, die eben mit Zucker verbunden sind. Das sind dann meistens solche Pflanzenzucker, die anders süß sind als eben diese klassische Saccharose, also einen anderen Süßkraft haben, andere Süßeindruck, eine andere Nachhaltigkeit von Süß. Süße auf der Zunge. Und die bekommt man einfach auch nur freigesetzt, wenn man eben die Tomaten lange kocht.
Ja. Man muss halt auf die Vitamine verzichten wahrscheinlich. Und dafür hat man aber dann diese anderen Stoffe. Und die Vitamine, die kann man ja in Salat dazu essen.
Oder? Genau, ich meine, das ist auch mein Credo immer. Natürlich verliert man bei diesen langen Kochzeiten natürlich das Vitamin C. Mhm. Aber andererseits gewinnt man durch diese lange Kochzeit natürlich etwas. Denn diese Tomaten, die sind ja deshalb so schön rot, weil sie einen Farbstoff haben, der heißt Lycopin.
Ja.
Dieses Lycopin ist natürlich in vielen Tomatensorten in Kristallform vorhanden. Das heißt, man muss diese Kristalle erstmal lösen. Und das heißt, sie schmelzen nicht, die muss man lösen. Und das geht natürlich nur bei langer Kochzeit und entsprechend ein bisschen Fett. Und dann während der langen Kochzeit bauen die sich noch um, chemisch zu sogenannten von Translycopin. Das ist immer ein gestrecktes Molekül, zu geknickten Molekülen. Und diese geknickten Moleküle, die sind biologisch weit verfügbarer als eben diese linearen. Und insofern gewinnt man natürlich beim Tomatenkochen sozusagen antioxidative Effekte hinzu durch das lange Kochen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, jetzt sind wir auf der Ebene, auf der Sie sich ganz oft bewegen, in der Molekularküche auch und in der es wirklich darum geht, welche Strukturen haben denn jetzt diese Früchte und auf der molekularen Ebene. Welches Potenzial hat denn die Tomate sonst für diese spezielle Kochkunst, Molekularküche? Gel zum Beispiel.
Ja, also Gele, Tomatengele sind natürlich etwas Wunderbares. Ich meine, das können Sie also auf verschiedene Weisen zubereiten. Sie nehmen entweder die ganze Fleischtomate oder die ganze Tomate, pürieren sie klein, streichen durch ein Sieb. Dann haben Sie sozusagen diese rohe Tomate, also ohne Kerne, ohne Hautstückchen. Das wird also extrem fein. Und mit diesem Püree, also mit dieser pürierten Tomate, können Sie schon verschiedene Sachen anstellen. Zum Beispiel, Sie können zum Beispiel Verdickungsmittel zugeben. Dann haben Sie ein schönes Tomatenpüree. Wenn Sie das noch leicht erwärmen, liegt das als feines, sämiges Tomatenpüree auf der Zunge. Ich meine, das ist genial. Gerade zu Fisch oder zu Hähnchen ist das genial. Sie können natürlich auch das aufkochen und natürlich ein Geliermittel dazugeben. Das muss jetzt nicht unbedingt Gelatine sein. Das können eben auch diese modernen Substanzen sein.
Agar-Agar.
Agar-Agar zum Beispiel. Dann wird sie sehr schön gelig, also sehr schöne Gele. Und das Agar-Agar hat im Vergleich zur Gelatine noch den Vorteil, dass Sie die Tomatengele dann auch wieder erwärmen können, ohne dass dieses Gel schmilzt, also Gelatine schmilzt sofort wieder auf. Mhm. Dann haben Sie warme Gele und das ist natürlich vom Mundgefühl her extrem schön, also extrem freudig und Sie haben natürlich dann eine ganz andere Geschmacksfreigabe und haben trotzdem einfach auch alles an Geschmackspotenzial, was die Tomate so bietet.
Ja, jetzt sind wir auf dieser besonderen Texturebene. Welchen Einfluss hat denn die Textur auf den Geschmack?
Also Textur und Geschmack, das ist natürlich extrem miteinander verbunden. Das merkt man auch immer, wenn man etwas Knuspriges isst, also zum Beispiel Kartoffelchips und solche Sachen, dann ist eben die Aromafreigabe und die Geschmacksfreigabe eben ganz anders. Weil natürlich sie erst die Materialien sozusagen brechen müssen in den Zähnen, mit dem Mund, beim oralen Prozessieren sozusagen, einfach mit der Zunge und Gaumen brechen und dann zerbeißen. Und erst beim Zerbeißen wird eben dieser Geschmack freigegeben. Also anders als bei der frischen Tomate, da haben Sie, wenn Sie da reinbeißen, haben Sie sofort eigentlich über das Tomatenwasser, über die verschiedenen Bestandteile, über das Tomatenfleisch sozusagen, hat man sofort die Geschmacksfreigabe. Aber beim Gel müssen Sie das erstmal zerbrechen. Ja. Und dann ist diese Geschmacksfreigabe natürlich viel nachhaltiger. Sie baut sich erst langsam auf und dafür aber auch länger anhaltend. Und insofern können Sie die Geschmacksfreigabe eigentlich über diese Gelstärke, also sprich, wie hart ist das Gel, wie weich ist das Gel, könntest du dich exzellent steuern.
Ja, kommen wir nochmal in die Alltagsküche vielleicht, weil das machen ja dann doch mehr. Was halten Sie denn von Dosentomaten?
Ja, also das ist sicherlich eine Alternative. Ich persönlich mag es jetzt eigentlich nicht so, aber wenn die von einem guten Hersteller sind, sind die natürlich präpariert. Sie haben natürlich das volle Geschmackspotenzial und da gibt es natürlich gerade für diese speziellen italienischen Gerichte, gerade auf Pizza und auf diese Tomatensoße, gerade im Winter, wenn es keine frischen Tomaten gibt, kann man da natürlich drauf zurückgreifen.
Und was mit Ketchup?
Ja, also Ketchup ist eine tolle Geschichte. Ich bin jetzt kein Freund von dem klassischen Ketchup. Das ist mir oft immer viel zu süß.
Ja,
also
viel Zucker drin.
Ist viel zu viel Zucker drin. Deswegen mache ich immer mein eigenes Ketchup, wenn die Tomate frisch ist. Das heißt, dass ich nehme die ganze Tomate mit Haut und Haar, püriere sie mit dem Stabmixer einfach klein und dann gebe ich da einfach Olivenöl dazu und dann mache ich da eine Tomatenmayonnaise. Und das heißt, also da habe ich dann kein Verdickungsmittel drin. Das ist eine schöne, feste Emulsion, also wie eine Mayonnaise und die volle frische Tomate. Ich meine, die hat so viel Süße und so viel Umami und so viel Geschmack und da brauche ich dann kein extra Zucker mehr.
Und das kann man
dann
auch lagern, oder?
Das kann man nicht lagern, das muss man dann sehr frisch essen. Also wenn es dann gelagert werden soll, dann mache ich es tatsächlich im Sommer, selbst. Das heißt, also ich mache dann praktisch einen Tomatenkuli. Das heißt einfach, es kommt aus dem Französischen, dieser Ausdruck, also das ist was Coulis. Fließendes, genau. Ja. Und das wird einfach die Tomate praktisch püriert, dann eben durch ein Sieb gestrichen, um die Kerne und Hautstücke rauszubekommen, dann aufgekocht und dann sozusagen eingedost, also wie Marmelade, wie Konfitüre. Und dann habe ich eigentlich das ganze Jahr eigentlich Tomate, mit denen ich dann, wenn ich dann Verdickungsmittel zugebe oder einkoche oder was auch immer weiter reduziere, dann eben auch ein bisschen Zucker, ein bisschen Kräuter, kann ich auch mal Tomatenketchup im Winter machen mit meinen eigenen konservierten Tomaten.
Jetzt vielleicht noch kommen wir nach den Hauptspeisen zu den Nachspeisen. Was halten Sie denn von Tomateneis? Man kann auch frieren, einfrieren, ne?
Ja, also das Tomaten kann man einfrieren. Die werden natürlich nachher ein bisschen matschig. Ja. Aber wenn man sie entsprechend präpariert, eben gerade für Eis, wenn Sie das schon ansprechen. Ja. Ich meine, Tomateneis ist natürlich eine Spitzengeschichte. Das kann man, wenn man je nach, ob man es noch nachsüßt oder nicht nachsüßt, kann man das eben auch für salzige Gerichte nehmen. Also dann neben einen Fisch legen, hat man so einen Warm-Kalt-Kontrast oder so etwas. Das geht natürlich wunderbar, aber auch im Dessert, also als Tomateneis mit Früchten oder auch mit, von mir aus auch im Winter, mit Ananas und solche Geschichten ist das wunderbar, weil sie haben natürlich in der Tomate, haben sie natürlich unheimlich viel Süße. Ja. Und das ist natürlich, da muss man nur noch ein bisschen mit Zucker nachhelfen, dann hat man da eine wunderschöne Eispräparation, können sie einfach Tomaten pürieren, aufkochen, reduzieren, einreduzieren, dann bekommen sie ein bisschen mehr Konsistenz, brauchen sie nicht mal mehr Emulgatoren oder Stabilisatoren, geben das in der Eismaschine vielleicht noch ein bisschen Zucker dazu und lassen das einfach gefrieren. Und das ist eine wunderschöne Geschichte. Also das ist nicht süß, nicht sauer, es hat ein bisschen Säure, es hat ein bisschen Umami und ist, gerade wenn es so kühl dann auf der Zunge schmilzt, ist das eine wunderbare Geschichte.
Also von heiß bis kalt und ob rot, ob gelb, ob braun, er liebt sie alle, Tomatensorten, und machen auch gerne Experimente damit. Professor Thomas Williges, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.